Robert Greene, The 48 Laws of Power, die 48 Gesetze der Macht. Kannst du dich noch an deine Grundschulzeit erinnern? Es gab sie damals schon. Die Kinder, die auf dem Schulhof andere herumschubsten und immer bestimmen durften, welches Spiel gespielt wird. Doch auch jetzt als Erwachsene treffen wir noch häufig auf diese Charaktertypen und hegen eine Faszination für starke politische Machthaber oder charismatische Geschäftsleute. Sie alle scheinen die magische Fähigkeit zu haben, andere Menschen zu beeinflussen und die Macht an sich zu reißen. Was ist nur ihr Geheimnis? Ist es Glück oder Zufall? Waren sie einfach zur rechten Zeit am rechten Ort? Oder ist da noch etwas anderes? Robert Greene führte intensive Recherchen zur Politik, Psychologie und Geschichte der Menschheit durch und studierte dabei die Wege, auf denen Macht erlangt und verteidigt wurde. Er analysierte genau, nach welchen Mechanismen Könige, Generäle und Politiker zur Macht kamen und identifizierte dabei 48 Gesetze der Macht. Einige dieser Gesetze sind aus heutiger Perspektive ethisch gesehen höchst fragwürdig, verhalfen aber in der Vergangenheit etlichen Machthabern zu ihrem Status. Wir haben die 12 wichtigsten Gesetze in den folgenden Blinks zusammengefasst. Blink Nummer 1. Wer aufsteigen möchte, sollte seinen Vorgesetzten schmeicheln. Wie erlangen wir Macht und Ansehen von Höhergestellten? Intuitiv sagst du vielleicht, indem ich ihnen beweise, dass ich viel drauf habe und sie mich dann befördern. Das ist aber nur bedingt eine gute Idee. Alle mächtigen Menschen wollen im Mittelpunkt stehen und du solltest dich hüten, sie in den Schatten zu stellen. Daher ist es unklug, sie um jeden Preis beeindrucken zu wollen und damit das Aufsehen auf dich selbst zu ziehen und ihren Stolz zu verletzen. Zudem solltest du tunlichst vermeiden, dich ihnen gegenüber als überlegen darzustellen. Egal wie clever, ehrgeizig und gebildet du bist, lass es immer so aussehen, als sei dein Boss in allem noch viel besser. Ansonsten wird er sich von dir bedroht fühlen, dich absägen und durch eine weniger gefährliche Person ersetzen. Schauen wir uns die Beziehung des französischen Königs Ludwig XIV. Und seinem Finanzminister Nicolas Fouquet an. Als schlauer und loyaler Berater wurde Fouquet schnell unersetzlich, doch das garantierte ihm noch lange nicht die von ihm angestrebte Position des Regierungschefs, als der damalige Amtsinhaber verstarb. Um die Gunst des Königs zu gewinnen, veranstaltete Fouquet einen pompösen Ball in seinem extravagant ausgestatteten Château. So konnte er präsentieren, wie einflussreich er war und welch gute Kontakte er pflegte. Am nächsten Tag wurde Fouquet auf Befehl des Königs wegen Korruption verhaftet. Dieser hatte Fouquet als gefährlich eingestuft und beschuldigte ihn, er müsse Staatsgelder veruntreut haben, um so viel Reichtum anzuhäufen. Der arme Fouquet verbrachte den Rest seines Lebens in einer Gefängniszelle. Du siehst also, es ist besser, deinen Vorgesetzten nicht beeindrucken zu wollen. Doch wie gewinnst du ihn dann für dich? Eine bessere Strategie ist es, die machthabende Person schlauer aussehen zu lassen als alle anderen, dich eingeschlossen. Schmeichelst du deinem Vorgesetzten, wird er deine Gesellschaft lieben und dich fördern, wo er kann. Vorgemacht hat es Galileo Galilei. Er brauchte dringend finanzielle Mittel für seine Forschung. Als er 1610 die 4 Monde des Jupiter entdeckte, präsentierte er seinen Fund und versicherte dem Publikum, dass dieser mit der Thronbesteigung von Cosimo II. De Medici zusammenhinge. Gerissen wie er war, erklärte Galileo, die 4 Monde repräsentierten Cosimo II. Und dessen 3 Brüder, während Jupiter selbst Cosimo I., den Vater der 4 Brüder, darstelle. Cosimo fühlte sich in seinem Ego geschmeichelt und machte Galileo daraufhin zum offiziellen Haus- und Hofmathematiker der Medici, inklusive einer reichlichen Finanzspritze für kommende Forschung. Blink Nummer 2. Präsentiere die Arbeit anderer als deinen Verdienst und streiche die Gewinne dafür ein. Sei ehrlich. Würdest du jemals auf die Idee kommen, ein paar Sätze aus einem Buch und deiner Arbeit zu übernehmen, ohne sie als Zitat kenntlich zu machen? Hast du schon einmal heimlich deinem Klassenkameraden über die Schulter geschielt und die Ergebnisse im Mathe-Test abgeschrieben? Ob du jetzt Ja oder Nein antwortest. Fakt ist, wer Macht gewinnen will, sollte nicht davor zurückschrecken, aus der Arbeit anderer Profit zu ziehen. Warum sollten wir unsere eigene Energie verschwenden, wenn wir auch andere für uns arbeiten lassen können? Diese Strategie ist nicht besonders neu. Ein Beispiel liefert der Erfinder Thomas Edison. Er hatte in seinem Team einige begabte Wissenschaftler versammelt, unter anderem den Serben Nikola Tesla. Tesla war es, der die recht primitiven Dynamos von Edison so weiterentwickelte, dass sie tatsächlich funktionierten. Dafür verbrachte er über mehrere Monate hinweg seine Tage und teilweise auch die Nächte im Labor. Als es Tesla endlich gelungen war, die Dynamos ans Laufen zu bringen, stieg Edison auf die große Bühne und präsentierte die neuen Entwicklungen als seine eigenen. An dieser Methode hat sich wenig geändert. Denken wir nur an die Reden von Politikern. Natürlich schreiben sie nicht selbst. Sie bezahlen jemanden dafür, feurige Worte für sie zu finden. Oder gefeierte Schriftsteller. Wie viele von ihnen borgen sie von anderen Autoren und am Ende sieht es so aus, als kämen all die Geistesblitze und geschliffenen Formulierungen von ihnen selbst. Am erfolgreichsten sind diejenigen, die nicht nur die Lorbeeren der anderen einsammeln, sondern auch noch das Geld für deren Arbeit kassieren. So wie Edison. Er behielt unter einem Vorwand die $50.000 ein, die er Tesla für seine Arbeit versprochen hatte, und strich mit seiner Firma ebenso alle Gewinne aus Teslas Arbeit ein. Obwohl moralisch nicht ganz koscher, ist diese Methode ein einfacher Weg zu finanzieller Macht und Ansehen. Blink Nummer 3. Wenn du dich als Freund ausgibst, aber als Spion handelst, kannst du Einfluss auf andere gewinnen. Auf deinem Weg nach oben triffst du oft auf Konkurrenz. Die Kollegin, die auf die gleiche Beförderung hinarbeitet wie du, oder sogar das Konkurrenzunternehmen, das du gern mit deinem Business überholen willst. Um an der Spitze zu bleiben, ist es wichtig, die nächsten Schritte des Rivalen zu durchschauen. Doch wie? Am besten können wir uns von Rivalen befreien, indem wir sie kennenlernen und so viel Wissen wie möglich über sie sammeln. Denn nur so ist es uns möglich, ihre nächsten Züge einzuschätzen und ihnen mit unserer Strategie zuvorzukommen. Das Sammeln von Informationen war schon immer eine beliebte Strategie, um Macht über jemanden zu gewinnen. Denken wir nur an die Arbeit von Geheimdiensten. Doch nicht nur Staaten, sondern auch Privatpersonen können durchaus davon profitieren, jemanden auszuspionieren. Besonders erfolgreich machte das der Kunsthändler Joseph Duveen in den 1920er Jahren vor. Er wollte den steinreichen Industriellen Andrew Mellon als Kunden gewinnen, doch dieser war eine harte Nuss. Also bestach Duveen einige Angestellte von Mellon, damit sie ihm vertrauliche Informationen lieferten. Als Mellon schließlich nach London reiste, war Duveens Chance gekommen und er folgte ihm. Er wusste mittlerweile einiges über Mellons Geschmack. So arrangierte er, dass sich die beiden zufällig in einer Galerie über den Weg liefen und begann mit ihm über die Kunstwerke zu plaudern, wobei er vorspielte, genau den gleichen Geschmack zu haben. Mellon wurde einer der besten Kunden Duveens. Wie kannst du Duveens Trick nun für dich umsetzen? Du musst nicht unbedingt jemanden bezahlen, um Auskünfte über dein Zielobjekt zu erlangen. Noch besser ist es, wenn du selbst den Spion spielst. Das funktioniert ganz einfach, indem du dich als Freund ausgibst. Diese Strategie ist auch weniger riskant, denn so kannst du dir sicher sein, dass du auch die korrekten Hinweise erhältst. Kommen wir zurück zur Konkurrenz. Sobald du erst einmal das Vertrauen deines Rivalen gewonnen hast, wird er dir freiwillig alle Informationen liefern, die du brauchst, um ihn aus dem Rennen zu werfen. Blink Nummer 4. Handle unvorhersehbar, um die Konkurrenz zu verwirren. Du magst es wahrscheinlich nicht, wenn etwas passiert, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Das geht den meisten Menschen so. Aber wusstest du, dass du Unvorhersehbarkeit auch zu deinem Vorteil nutzen kannst? Unberechenbare Handlungen können deine Konkurrenz ganz schön aus dem Konzept bringen, denn Menschen lieben Pläne und Strategien. Wer unberechenbar ist, zwingt sie dazu, all diese Pläne aufzugeben. Plötzlich schwimmen sie orientierungslos in der Situation und wissen nicht, was sie als nächstes tun sollen. So geht's. In einer Konkurrenzsituation wird dein Gegner vermutlich zunächst versuchen, deine Gewohnheiten und Entscheidungen zu durchschauen, um diese Informationen später gegen dich zu verwenden. Der beste Schachzug ist in so einem Fall, etwas Unerwartetes zu tun. Indem du gegen deine Gewohnheit handelst, machst du es deinem Widersacher schwerer, dich einzuschätzen. Das wird ihn einschüchtern und verunsichern. Ein Mann, der diese Disziplin meisterhaft beherrschte, war der amerikanische Schachspieler Bobby Fischer. 1972 sollte er gegen den russischen Champion Boris Spassky bei der Schachweltmeisterschaft in Island antreten. Fischer wusste, dass Spasskys Stärke darin lag, routinierte Abläufe des Gegners genau zu studieren und seine nächsten Züge vorherzusehen. Daher gab sich Fischer selbst als vollkommen undurchschaubar. Zuerst streute er Gerüchte, dass er es vielleicht nicht nach Reykjavik schaffen würde, und dann erschien er abgehetzt auf den letzten Drücker beim Turnier, nur eine Minute, bevor das Spiel abgesagt worden wäre. Anschließend beschwerte er sich über alles. Das Licht sei zu hell, der Stuhl zu unbequem, es sei zu laut. Als das Spiel endlich begann, machte er einige Schusselfehler und gab vorzeitig auf. Das verwirrte Spassky noch mehr, denn Fischer war für seine Hartnäckigkeit bekannt. Spassky hatte keine Ahnung, ob Fischer wirklich so schlecht war oder einfach nur blöffte. An dieser Stelle hatte Fischer Spassky genau da, wo er ihn haben wollte. Sobald dein Gegner verwirrt ist, ist es ein Kinderspiel zu gewinnen. Denn dein Gegenüber ist ab jetzt damit beschäftigt, dein Verhalten zu entschlüsseln und ausreichend abgelenkt, sodass du deine Chancen beim Schopfe packen kannst. So auch Fischer. Er gewann alle 14 nachfolgenden Spiele mit kühnen Spielzügen und wurde Weltchampion, während Spassky schließlich aufgab. Blink Nummer 5. Kapitulieren ist oft geschickter, als einen aussichtslosen Kampf zu führen. Hast du schon einmal einen ausweglosen Kampf geführt? Egal, ob du gegen den Schnellsten in deiner Klasse beim Wettrennen antreten musstest oder verzweifelt versucht hast, mit dem Polizisten um ein Bußgeld zu feilschen. Es gibt immer einen, der schneller, stärker oder mächtiger ist als du. Die meisten Menschen kämpfen in solch einer Situation bis zum bitteren Ende. Doch das ist nicht der richtige Weg zur Macht. Was solltest du stattdessen tun, wenn du einem mächtigeren Gegner begegnest? Gib auf! Diese Strategie mag zunächst seltsam erscheinen, denn Menschen sind dazu programmiert, sich instinktiv zu verteidigen. Doch wenn dich jemand angreift, gegen den du keine Chance hast, ist es cleverer, einfach zu sagen, okay, du hast gewonnen. So sparst du Zeit, wertvolle Kräfte, riskierst keine größeren Schäden und hast mehr Energie für das nächste Zusammentreffen. Ein weiterer Vorteil? Du verwirrst deinen Gegner, wenn du auf Aggression nicht mit Gegenaggression reagierst. Er wiegt sich in dem Glauben, gewonnen zu haben und schenkt dir keine weitere Beachtung, während du bequem die Gelegenheit nutzt, um deinen nächsten Schritt zu planen. Der Schriftsteller Bertolt Brecht machte sich diese Strategie zunutze, als er in den USA im Exil vor einem Untersuchungsausschuss erscheinen musste. Brecht war 1941 aus Nazi-Deutschland in die USA emigriert und hatte sich einer Gemeinschaft von Exildeutschen angeschlossen, die dort Artikel über ihre kommunistischen Ansichten veröffentlichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Brecht und seine Kameraden vor den US-Kongress geladen, der eine potenzielle kommunistische Unterwanderung Hollywoods untersuchte. Viele der Vorgeladenen veranstalteten eine Szene, stellten die Autorität des Kongresses in Frage und verhielten sich unkooperativ gegenüber der machtvollen Institution. Brecht hingegen beantwortete alle Fragen höflich und zurückhaltend. Das Ergebnis? Brecht wurde von der Regierung freigelassen, man bot ihm sogar Hilfe bei seinem Einwanderungsprozess an. Er verließ das Land jedoch und schrieb weiter seine kommunistischen Schriften, während seine sturen Freunde auf der schwarzen Liste landeten und jahrelang nichts mehr veröffentlichen durften. Blink Nummer 6. Wer wie ein Boss behandelt werden möchte, sollte sich auch so verhalten. Stehst du eine Stufe höher in der Karriereleiter als andere, dann solltest du dich auch so verhalten. Es sei denn, du möchtest gerne als einer von ihnen wahrgenommen werden. Und selbst falls du das möchtest, ist ein kleiner Rat zur Vorsicht geboten. Vorgesetzte, die sich mit ihren Mitarbeitern auf eine Stufe stellen wollen, ernten keinen Respekt, sondern oft Verachtung. Das Schicksal bringt die meisten Menschen in genau die Position, gemäß derer sie sich verhalten. Nehmen wir das Beispiel des französischen Königs Louis-Philippe I., der in den 1830er und 1840er Jahren regierte. Er hasste königliche Zeremonien und alle Symbole, die mit seinem Status zu tun hatten. Anstatt mit Zepter und Krone auf dem Thron zu sitzen, spazierte er meistens mit einem großen grauen Hut und einem Regenschirm herum. Er machte sich nicht einmal etwas aus der Gesellschaft von Adligen, sondern pflegte hauptsächlich Kontakte zu Bankiers. Schon bald verachteten ihn sowohl die Reichen als auch die Armen. Die wohlhabenden Untertanen missbilligten sein unkönigliches Auftreten und die Armen hegten Groll gegen einen Monarchen, der sich zwar benahm wie ein Angehöriger des einfachen Volkes, sich aber trotzdem nicht für sie einsetzte. Schließlich hatte er das ganze Volk gegen sich und wurde dazu gezwungen, abzudanken. Vorgesetzte, die so tun, als seien sie auf gleicher Ebene mit den anderen, ernten überdies Misstrauen. Die Mitarbeiter denken simpel. Wenn sie der Boss ist, muss sie das auch zeigen. Wenn sie so tut, als sei sie einer von uns, ist das eine Lüge und sie führt irgendetwas im Schilde. Also was ist die bessere Taktik? Mache es umgekehrt. Benimm dich wie ein Adliger, der anderen überlegen ist, und die Menschen um dich herum werden dir glauben, dass du es bist. Christoph Kolumbus zum Beispiel verhielt sich Zeit seines Lebens wie ein Angehöriger des Königshauses, weshalb ihn viele auch als einen solchen wahrnahmen. Sein selbstbewusster Umgang mit der spanischen Königsfamilie führte letztlich so weit, dass die spanische Krone sogar seine Reisen finanzierte. Blink Nummer 7. Menschen lassen sich durch Verführung viel mehr beeinflussen als durch Zwang. Stell dir vor, du bist Zhu Ge Liang, Chefstratege des alten Chinas zur Zeit der drei Reiche. Soeben wurde das Reich im Süden von König Meng Huo angegriffen und es ist nun deine Aufgabe, ihn zu stoppen und das Reich zu retten. Was du jetzt auf keinen Fall tun solltest? Zwang, zum Beispiel in Form von Gewalt und ein Gegenangriff, ist nie eine weise Taktik, auch wenn er auf den ersten Blick die einfachste Wahl darstellt. Spielst du nämlich deine Macht aus und zwingst Menschen in die Knie, schürt das nur Widerstand und Verachtung. Liang hatte gute Chancen, Meng Huos Soldaten zu besiegen, doch er wusste, dass er dessen Hass auf China bei einem Angriff noch mehr anstacheln und das Land anschließend konstant Angriffen aus dem Süden ausgesetzt sein würde. Daher entschied er sich für eine andere Strategie, nämlich die der Verführung. Menschen werden zu einem großen Teil von ihren Emotionen geleitet. Wenn du es verstehst, mit diesen zu spielen, kannst du sie dazu bringen, in deinem Sinne zu handeln. Und das ganz aus freien Stücken. Das funktioniert beispielsweise, indem du deinen Gegner wie Liang bedrohst und ihn dann aber entgegen seiner Erwartungen gütig behandelst. Während des Angriffs wurde Meng Huo mit seinem gesamten Heer gefangen genommen. Er wurde dem Chefstrategen vorgeführt und erlebte eine Überraschung. Anstatt für sein Vergehen getötet zu werden, bot Liang ihm eine köstliche Mahlzeit und guten Wein an. Liang erklärte, dass er Meng Huo und seine Kämpfer freilassen würde. Doch wenn er das nächste Mal in Gefangenschaft geriete, müsste er sein Knie vor dem chinesischen König beugen. Meng Huo griff noch einige Male an und das Spiel wiederholte sich. Meng Huo wurde jedes Mal gehen gelassen. Nach dem siebten Mal warf er sich schließlich Liang zu Füßen und gab sich dem chinesischen König geschlagen. Obwohl Liang seinen Gegner mehrmals hätte töten können, gab er ihm mehrere Chancen und behandelte ihn gutherzig. Dadurch wurde Meng Huo so dankbar und fühlte sich gegenüber dem chinesischen König verpflichtet, sodass er schließlich aus freien Willen aufgab und an der südlichen Grenze seitdem Frieden herrschte. Blink Nummer 8. Auf deinem Weg zur Macht solltest du Freunden misstrauen und mit Feinden kollaborieren. Wenn du dich beruflich an einer entscheidenden Weggabelung oder in einer schwierigen Position befindest und Unterstützung brauchst, ist es ganz natürlich, dass du dir Freunde zu Hilfe holen möchtest. Wer sonst sollte dir in der Zeit von Strapazen beistehen als ein guter Freund? Wenn wir ehrlich sind, jeder andere ist besser geeignet. Es ist ein verbreiteter Fehler, auf seine Freunde zu zählen. Der Grund dafür ist ziemlich simpel. Freunde neigen dazu, sich selbst mit dir zu vergleichen und beneiden dich für das, was du hast. Daher ist die smartere Strategie, sie auf Abstand zu halten, sobald du Macht anstrebst. Wie wenig aufstrebende Menschen sich auf Freunde verlassen können, zeigt ein Beispiel aus der Menschheitsgeschichte. Chinesische Herrscher wurden häufig von ihren engsten Freunden ermordet, nachdem sie jene zu hohen Generälen gemacht hatten. Herrscher Sung war sich der verräterischen Veranlagung seiner Vertrauten bewusst und änderte die Spielregeln. Im Jahr 959 lud er alle seine Generäle, also seine Freunde, zu einem Bankett ein. Dort bot er ihnen Reichtum und Ländereien an, damit sie sich alle zur Ruhe setzen konnten. Aufgrund dieses klugen Schachzugs räumte er sich potenzielle Attentäter aus dem Weg und konnte unbehelligt noch weitere 16 Jahre regieren. Ein für damalige Verhältnisse unschaffbares Kunststück. Doch wenn nicht Freunde zu Verbündeten machen, wen dann? Es mag eigenartig klingen, aber die beste Idee ist, mit deinen Feinden zu kollaborieren und damit dein Einflussgebiet zu erweitern. Im Jahr 1807 kam der französische Außenminister Talleyrand zu dem Schluss, dass Napoleon seine Macht über das Kaiserreich langsam verlor. Also beschloss Talleyrand, ihn zu stürzen. Doch für dieses gefährliche Unterfangen brauchte er einen Komplizen. Er fand den perfekten Partner in Polizeiminister Joseph Fouché, der lange Zeit zu Talleyrands politischen Gegnern gezählt hatte und einen harten Rivalen unter Napoleons Gefolgsleuten darstellte. Die Zusammenarbeit funktionierte trotzdem bestens, da beide Männer sich einig waren, dass Napoleons Untergang kurz bevorstand und Frankreich eine neue Führung benötigte. Während Talleyrand Napoleons diplomatische Beziehungen mit Russland untergrub, arbeitete Fouché mit Großbritannien, um die Machtstellung des Kaisers weiter zu schwächen. Es gelang ihnen schließlich, Napoleon zu stürzen, und Talleyrand brachte es zu einem einflussreichen Ministerposten unter der neu eingeführten Regierung. Blink Nummer 9. Überzeuge Menschen durch ausgefuchste Aktionen statt ausschweifender Argumentationen. Hitzige Debatten, die ganze Nacht andauern, führen meistens zu gar nichts, außer dass schließlich eine Person beleidigt das Handtuch wirft. So manch sture Persönlichkeit verbucht so einen Ausgang als Sieg, aber das ist es mitnichten. In Wirklichkeit ist das komplette Zeitverschwendung, andere durch Debatten zu überzeugen. Und das kann sogar gefährlich sein, wenn diese Personen Macht haben. 131 vor Christus befand sich der römische Konsul Mucianus auf einem Eroberungszug in der griechischen Stadt Pergamon. Um die Stadttore einzureißen, benötigte er einen massiven Schiffsmast, den er in einen Rambock verwandeln konnte. Der Bauleiter, der mit der Aufgabe betraut wurde, den Mast zu besorgen, war überzeugt davon, dass ein kleinerer Mast besser geeignet sein würde. Also begann er, mit den Soldaten zu diskutieren und sie davon zu überzeugen, dem Konsul den kleineren der beiden Maste zu bringen. Leider nützten ihm die vielen Argumente nichts. Er wurde für seinen Ungehorsam zu Tode gepeitscht. Mit anderen Worten, es ist nicht genug, Recht zu haben und dies anderen Menschen durch Worte begreiflich zu machen. Eine klügere Herangehensweise ist es, Menschen durch raffinierte Taten zu überzeugen. Mit ein bisschen Köpfchen fällt dir sicher eine Maßnahme ein, die sicherstellt, dass deine Message ankommt, dein Gegenspieler aber dennoch glaubt, du seist seiner Meinung. Der berühmte britische Architekt Sir Christopher Wren aus dem 17. Jahrhundert etwa wurde beauftragt, ein Rathaus für Westminster zu entwerfen. Da der Bürgermeister Angst hatte, dass das Gebäude einstürzen und sein Amtszimmer im ersten Stock zerstören könnte, verlangte er, dass Wren zwei weitere Stützsäulen einplante. Wren war anderer Meinung, doch anstatt dem Bürgermeister dies aufs Brot zu schmieren, baute er die zwei Säulen einfach. Viele Jahre später fand man bei Bauarbeiten an einem Fahrstuhlsystem schließlich heraus, dass die Säulen kurz vor der Decke einfach aufhörten. All die Jahre hatten sie absolut nichts gehalten. Der gewiefte Wren hatte eine unfruchtbare Diskussion vermieden und es trotzdem geschafft zu zeigen, dass er recht hatte. Schließlich wurden die unnützen Säulen wieder entfernt. Blink Nummer 10. Wenn du eine Person um Hilfe bittest, appelliere an ihren Eigennutz, nicht ihr Wohlwollen. Macht zu haben ist kein leichter Job, und wenn du erfolgreich sein willst, musst du ab und zu andere um Hilfe bitten. Es ist allerdings entscheidend, wie du fragst. Natürlich könntest du einfach an das gute Herz der Leute appellieren, das wäre allerdings ein Fehler. Im 15. Jahrhundert herrschte der Fürst Castruccio Castracani im italienischen Lucca. Er brachte es zu hoher Beliebtheit, was er der Unterstützung der einflussreichen Familie Poggio zu verdanken hatte. Nachdem er jedoch an die Macht gekommen war, vergaß er, was die Familie für ihn getan hatte und kümmerte sich lediglich um seine eigenen Geschicke. Die Poggios waren erbost und planten einen Komplott mit anderen Familien gegen Castracani, um den Fürsten wieder zu Fall zu bringen. Doch bevor sie dies ausführen konnten, setzte sich ein Familienmitglied, Stefano Poggio, dafür ein, lieber Diplomatie als Gewalt herrschen zu lassen. Er suchte den Fürsten auf, warnte ihn vor dem bevorstehenden Aufstand und redete ihm ins Gewissen, er möge sich besinnen, was die Poggios für ihn getan hätten. Dann könne man das Kriegsbeil begraben. Doch anstatt seine Strategie zu ändern und die Familie gerecht zu behandeln, lud dieser die Poggios in seinen Palast ein, wo er sie alle, einschließlich Stefano, festnahm und exekutieren ließ. Einfach ausgedrückt heißt das, eine machtvolle Person einfach zu bitten, das Richtige zu tun, funktioniert meist nicht. Sprich lieber ihre Interessen an, wenn du etwas von ihr verlangst. Das ist für viele Menschen eine knifflige Angelegenheit, denn um den Eigennutz anderer zu sehen, muss man erst einmal die Fähigkeit haben, über seine eigenen Interessen hinwegzusehen. Ein weiteres Beispiel veranschaulicht dies. Im 16. Jahrhundert versuchten portugiesische Gesandte verzweifelt, gute Beziehungen zu der japanischen Bevölkerung aufzubauen und diese nebenbei zum Christentum zu bekehren. Dieser Plan ging allerdings mächtig schief und die Japaner verhielten sich trotz aller Mühen feindselig. Warum? Weil die fremden Europäer lediglich an ihrer eigenen religiösen Agenda festhielten und sich nicht einen Deut um die Interessen der Japaner kümmerten. Als die Niederländer dagegen ein Jahrhundert später in Japan eintrafen, waren diese schlau genug, um die Belange der japanischen Bevölkerung zu berücksichtigen. Es stellte sich heraus, dass die Japaner gern Handelsabkommen abschließen wollten, die ihnen einen Zugang zum europäischen Markt sicherten. Damit konnten die Niederländer dienen. In der Folge brach der japanische Herrscher Tokugawa Ieyasu alle Kontakte zu den Portugiesen ab und baute stattdessen eine Beziehung zu den Niederländern auf. Blink Nummer 11. Ständige Verfügbarkeit macht unattraktiv. Durch Abwesenheit erhöhst du dein Ansehen. Fast jeder, der sich schon einmal auf Partnersuche begeben hat, war an einem Punkt frustriert und von der menschlichen Natur enttäuscht. Es gibt dieses ungeschriebene paradoxe Gesetz in der Liebe. Rufst du deine neue Flamme sofort an, verliert sie das Interesse. Machst du dich dagegen rar, wird sie vor Verlangen fast verrückt. Dieses Prinzip gilt allerdings nicht nur in der Liebe. Es ist ein weiteres grundlegendes Gesetz der Macht. Es klingt zwar etwas simplifiziert, aber je verfügbarer du bist, desto weniger interessieren sich die Menschen für dich und desto weniger Macht übst du auf sie aus. Im 8. Jahrhundert vor Christus war Medien, ein Gebiet im heutigen Iran, von Bürgern bewohnt, die einflussreiche Monarchen oder machtvolle Herrscher grundsätzlich ablehnten. Doch ohne einen Herrscher oder eine Regierung war politisches Chaos in der Region unvermeidbar. Während dieser Zeit politischer Wirren trat laut Herodot ein gewisser Degiokis auf den Plan und bot den Bürgern an, zwischen rivalisierenden Parteien zu vermitteln und ihnen bei der Lösung von Konflikten zu helfen. Durch diese Unterstützung war Degiokis bald überall bewundert und beliebt. Nach einiger Zeit begannen die Menschen jedoch, seine Arbeit für selbstverständlich zu nehmen und dachten nicht daran, ihm dafür im Gegenzug mehr Einfluss zu verschaffen. Schließlich waren sie immer noch gegen die Idee eines einzigen mächtigen Herrschers. Und da Degiokis immer zuverlässig half, bedarf es keiner Notwendigkeit, ihre Einstellung zu ändern. Es war Degiokis noch nicht gelungen, ein Schlüsselgesetz der Macht anzuwenden. Erst wenn du in der Versenkung verschwindest, merken die Leute, wie wertvoll du bist und bemühen sich um dich. Degiokis begriff schließlich, dass ein Rückzug die einzige Möglichkeit war, sich die Anerkennung, die er verdiente, zu verschaffen. Also zog er aufs Land und überließ Medien wieder dem ursprünglichen Chaos. Nicht viel später klopften die Meder an seiner Tür und flehten ihn verzweifelt an, zu ihnen zurückzukehren und die Herrschaft zu übernehmen. Die Jukes stimmte unter der Bedingung zu, dass ein riesiger Palast mit bewaffneten Wachen für ihn erbaut würde und herrschte von da an noch 53 Jahre im Mederreich. Link Nummer 12. Anstatt dich bei Gefahr zu isolieren, umgib dich lieber mit denjenigen, von denen deine Macht abhängt. Wenn sich in der Nähe offensichtliche Feinde aufhalten, ist es natürlich, dass Menschen nach Schutz suchen. Es ist verlockend, dann einfach eine Festung mit Burggräben um sich herum zu bauen und sich darin zu verstecken. Doch Isolation in solchen Zeiten ist kontraproduktiv und gefährlich. Denn mit hohen Burgmauern verbaust du dir ebenfalls den Weg zu Macht und Einfluss. Es ist unmöglich, Macht anzuhäufen, wenn du dich einigelst und nicht mitbekommst, was um dich herum passiert. Nehmen wir das Beispiel des chinesischen Kaisers Qin Shi Huangdi, dem Begründer der Qin-Dynastie. Im Jahr 220 vor Christus war dieser nicht nur in China ein großer Machthaber, sondern sogar die mächtigste Person der Welt. Gegen Ende seines Lebens entwickelte er jedoch eine Form der Paranoia und fürchtete, dass alle Menschen ihm Schaden zufügen wollten. Daraufhin verschanzte er sich in seinem prachtvollen Palast, der durch einen gewaltigen Irrgarten geschützt war. Er bewegte sich fortan nur noch durch Geheimgänge von Raum zu Raum und ward nie mehr gesehen. Jeder, der auch nur einen Blick auf den Kaiser erhaschte, wurde unverzüglich hingerichtet. Als weitere Vorsichtsmaßnahme unternahm der Herrscher Reisen nur noch allein, wobei er sich kunstvoll verkleidete, um nicht erkannt zu werden. Er starb schließlich einsam bei einem solchen Ausflug. Inzwischen hatte er sich von seiner Familie vollständig entfremdet, von seinen Freunden isoliert und war auch in seinem Hof völlig in Vergessenheit geraten. Isolation ist keine Lösung. Du solltest dich stattdessen mit den Menschen umgeben, von denen deine Macht abhängt. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Gegenbeispiel zu Qin Shi Huangdi als Ludwig XIV., der zahlreiche Höflinge in Versailles beschäftigte, die verpflichtet waren, täglich an den Gesellschaften in seinen Gemächern teilzunehmen. Zu dieser Zeit begannen die Aristokraten, sich gegen die absolutistische Macht des Königs aufzulehnen, da sie das Recht zu regieren verloren hatten und ihre regionalen Angelegenheiten nicht mehr unabhängig vom König regeln konnten. Sie waren von der Gunst des Königs abhängig und natürlich nicht sehr erfreut darüber. Doch Ludwig verstand es, diese Adligen unter seiner Aufsicht zu halten, indem er sie permanent in seinen eigenen vier Wänden um sich scharte und sie somit buchstäblich im Auge behalten konnte. In den regelmäßigen Gesellschaften spielte er seine Macht der Manipulation aus und gewährte hier und da ein paar Privilegien, wodurch er die Aristokraten zähmte und eine Rebellion verhinderte. Seine Höflinge waren durch die persönliche Zuwendung nicht nur wieder friedlich gestimmt, sondern wetteiferten plötzlich wieder um des Königs Gunst und Aufmerksamkeit. Das waren die Blinks zu The 48 Laws of Power von Robert Greene. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass jeder nach Macht strebt. Um sie zu gewinnen, sind verschiedene Strategien möglich. Manchmal ist es gewinnbringend, den richtigen Leuten zu schmeicheln und andere herablassend zu behandeln. Manchmal ist unvorhersehbares Handeln erfolgversprechend, dann wieder die Kapitulation. Am wichtigsten ist es, zu lernen, in welcher Situation welche Strategie am sinnvollsten ist. Fühlst du dich schon mächtiger? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff The 48 Laws of Power und sag uns, was du denkst.